Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Friedrich Küppersbusch, Journalist, Autor, Fernsehproduzent. Guten Tag, Herr Küppersbusch.
Hallo, Frau Schäfer, guten Tag.
Zu hören sind Ihre Worte montags auf Radio 1, zu lesen sind Sie in der Taz. Da heißt die Kolumne "Wie geht's uns, Herr Küppersbusch?" Das ist natürlich in diesen Tagen eine ganz wichtige Frage. Wie geht's Ihnen?
Sind Sie Ärztin? Wir haben eben schon überlegt, wie wir einander begrüßen können. Und ich hatte gerade auf dem Bürgersteig bei einem jüngeren Kollegen den Ellbogenbump gelernt. Aha. Wie praktizieren Sie es?
Ja, finde ich eine gute Idee. Also die Ellbogen aneinander reiben, mhm, oder zu stoßen. Mhm. Ich würde es einfach so ganz ohne Körperkontakt ein Weilchen wahrscheinlich probieren.
Das kann jetzt jeder interpretieren, die neue Körpersprache unter Corona, wie er möchte. Und damit sein Inneres zu äußerst kehren und sagen, boah, dieses an den Händen rumgrabbeln, wo man nicht weiß, ob der andere sich die gewaschen hat, das ging mir schon ohne Corona auf die Nerven.
Wir sprechen hier im Studio, während wir nicht alleine sind. Wir haben Gäste, die Hörer von Deutschlandfunk Kultur sind heute da. Es ist schön, dass Sie da sind im offenen Studio am Donnerstag. Herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Mischen Sie sich ein im Laufe der Sendung. Ich hoffe auf Ihre Beiträge, auf Ihre kritischen Gedanken. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie in der Republik uns zuhören. Lassen Sie uns über das erste Thema dieses Tages sprechen. Wir besprechen ja die Themen des Tages in dieser Mittagssendung in Deutschlandfunk Kultur. Und das ist die Debatte im Bundestag, die heute Vormittag stattgefunden hat zum Thema Hass und rechter Terror. Das war eine Debatte nach der bewegenden Trauerfeier in Hanau gestern, wo ja eben dem Anschlag, dem rassistischen Anschlag gedacht wurde auf 9 Menschen. Und der Bundestag heute früh hat über die Gefahr von rechts diskutiert. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat eine Rede gehalten und gefordert, man müsse eine ehrliche Aufarbeitung durchführen. Wir hören ihn mal.
Hanau fordert auch aufrichtige Selbstkritik der Politik. Solche Wahnsinnstaten geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie wachsen in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima, in dem das Ressentiment gegenüber dem Fremden und abwegigste Verschwörungstheorien geschürt werden, bis Minderheiten als Bedrohung empfunden und in sozialen Medien Hetzjagden oder sogar Morde von perversen Beifallsbekundungen begleitet werden. Es braucht deshalb wirksame Maßnahmen.
Wirksame Maßnahmen fordert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Würden Sie sagen, genau das ist das Gebot der Stunde? Wir brauchen wirksame Maßnahmen gegen rechts, Herr Küppersbusch?
Ich würde sagen, wenn die CDU zufälligerweise gerade einen Vorsitzenden und einen Kanzlerkandidaten suchen würde, wüssten wir jetzt einen. Das ist nur ein bisschen zu alt. Aber Adenauer war 73, als er angefangen hat. Mhm. Da kommt vieles zusammen in den Worten von Wolfgang Schäuble heute. Die Selbstkritik, dass man das vorne anstellt und nicht im Besserwissermodus anfängt, das bezieht sich sicherlich auf Stichwort Anführungszeichen Dönermorde, also wo der Staat sehr lange auf der völlig falschen Spur war und keine sich in seinen Klischees eigentlich geaßt hat. Naja, das werden ja wohl dann irgendwelche Migranten sein, die sich gegenseitig umbringen. Immerhin hat Innenminister Schily dann später den Anstand gehabt, sich zu entschuldigen dafür. Ich glaube, darauf bezieht sich Schäuble hier zumindest auch indirekt. Er ist natürlich auch ein politischer alter Fuchs und droht mit dem starken Staat. Also er ist ein Konservativer, er redet jetzt nicht nur von Vielfalt und Toleranz, sondern auch davon, dass, was vielen gefallen wird, dass dann ein durchsetzungsfähiger Staat auch etwas tun will. Und er nimmt ein Motiv auf von Steinmeiers Rede gestern in Hanau. Es reicht eben halt einfach nicht, sich da ab und zu mal verbal zu distanzieren. Steinmeier hat gestern gesagt, das Schweigen der vielen darf nicht zur Ermutigung der wenigen werden. Also dieses sich zurücklehnen ab und zu, wird an einem Gedenktag eine Sonntagsrede gehalten, wo wir alle für Toleranz, Menschlichkeit und Vielfalt sind. Aber wenn wir in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz oder an der Uni diese Sprüche hören, dann schweigen wir fein still, weil wir sagen, puh ja, das ist wahrscheinlich ein Irrer, den kann ich eh nicht bekehren. Das reicht nicht mehr.
Ich gucke nochmal in die Runde. Schweigen Sie fein still, wenn so etwas ist, wenn Sie so etwas hören? Vielleicht mag jemand von Ihnen sich kurz einmischen in die Debatte, die wir hier an diesem Tisch führen. Nein, erstmal nicht.
Ist Ihnen das mal so begegnet, dass Sie dachten, eigentlich müsste ich jetzt sagen, nee, das höre ich mir nicht an von dir, aber ich habe auch jetzt zu viel Harmoniebedürfnis, als einen Streit mit einem Rassisten anzufangen? Sie bewegen sich nur an der Uni, wo es keine Rassisten gibt.
Vielleicht, ist da ein tolerantes Klima? Sagen Sie kurz Ihren Namen.
Ja, mein Name ist Vera Lauterbach. Ich bin Pädagogin, Lehramt für Grundschule. Und an der Uni selber, arbeite auch an der Uni, ist es mir nicht so oft begegnet. Ich glaube, das hängt vielleicht auch mit dem Personenkreis zusammen, den ich an der Uni antreffe. Aber es gibt im Bekannten- und Freundes- und sogar in der Familie Menschen, die da leider anders sind. Und da kann man auch mit Argumenten, im Endeffekt bin ich auch am Ende. Also ich habe versucht zu argumentieren, also da irgendwo mit sachlichen Dingen heranzugehen und dort auch, aber es wird immer wieder abgewiegen und immer wieder gesagt, es ist halt so, wir müssen so reagieren oder wir haben keine andere Möglichkeit.
Und dann hat man keine Lust mehr zu diskutieren irgendwann, und lässt die Diskussion einfach sein?
Man bekehrt das Gegenüber ja auch nicht.
Nein.
Deswegen finde ich halt den Satz auch von Steinmeier gestern so gut, wir können die wahrscheinlich nicht bekehren, die müssen auch damit leben, dass sie uns nicht bekehren können, wir sind eine Demokratie. Aber ich finde, es ist wichtiger geworden zu sagen, falls hier gerade alle schweigen, ich nicht. Mhm. Ich bin nicht deiner Meinung.
Wir hören mal Frank-Walter Steinmeier, der gestern eben in Hanau Folgendes gesagt hat.
Sie bleibt die Demokratie, wenn wir sie wollen und bereit sind, uns in ihr zu engagieren. Zu engagieren gegen die, die sie in Frage stellen oder gar bekämpfen. Wir müssen die Demokratie aktiv verteidigen. Wenn ich sage wir, dann der Staat und ich und jeder Einzelne.
Der Staat und ich und jeder Einzelne, darum geht's. Wirklich jeder Einzelne von uns, alle, die uns zuhören, alle, die wir hier in diesem Studio im Moment stehen und sitzen. Es geht um uns alle.
Ja, ich glaube, Steinmeier zumindest in indirekter Weise knüpft hier an seine goldenen Worte zum ersten Tag der Deutschen Einheit seiner Amtszeit an, als er, ich glaube, zusammenfassend und populär formulierend Bloch zitierte, Heimatlicht in der Zukunft. Ein grandioser Satz. Mhm. Also ich habe mich lange gefragt, kann Steinmeier als Bundespräsident überhaupt so gut sein, dass wir ihn als Außenminister, auf ihn als Außenminister verzichten können?
Die einen sehen so. Und da haben Sie gemerkt, ja.
In dem Satz, ich großartig.
Heimat liegt in der Zukunft.
In der Zukunft heißt ja auch, das ist was, was wir machen. Und das ist was, wo Menschen hinzukommen können und sagen können, ich möchte zu dieser Heimat dazugehören. Mhm. Was auch eine Wertegemeinschaft bedeutet. Ne? Mhm. Aber was eben auch bedeutet, dass wir mit dieser Demokratie, die uns von älteren Generationen geschenkt wurde, nicht umgehen können als einer Selbstverständlichkeit, einem Erbstück, das jedes Jahr Zinsen trägt. Im Moment kriegen wir, um im Bild zu bleiben, demokratischen Negativzins. Und da, denke ich, hat er recht, jeder Einzelne ist gefordert.
Zwischen der Türkei und Griechenland wissen wir, sind Zehntausende Flüchtlinge, also etwa 13.000 Flüchtlinge, die gerne in die EU einreisen möchten. Das Dilemma, in das die EU hier auch wieder kommt, ist das, wie helfen einerseits und die Grenzen schützen andererseits. Es gibt den Vorschlag von verschiedenen Seiten, zumindest die Kinder und Jugendliche, die schon in den griechischen Lagern sind, in EU-Mitgliedstaaten zu holen, damit sie einfach geschützt sind. Die Grünen sagen, das müsste für die Deutschen auch im Alleingang gehen. Dem wiederum mochte sich die SPD eigentlich gar nicht anschließen. Aber im Europäischen Verbund sollte das doch das Gebot der Stunde sein. Oder was meinen Sie, Herr Köppersbusch?
Ich erinnere mich an Weihnachten, als der Grünen-Chef Robert Habeck sagte, pass auf Weihnachten, pass auf Kinder, wir holen mal 4.000 rein, weil das ist jetzt einfach ein Gebot der Menschlichkeit. Mhm. Da lief er in viele Konter. FDP-Generalsekretär Teutenberg sagte, naja, das ist ja eine durchschaubare PR-Aktion, die auf europäischer Ebene eher schaden wird. Der amtierende Bundesinnenminister Seehofer nannte den Vorschlag von Habeck nicht hilfreich zu einem durchschaubaren Zeitpunkt. Also da wurde Habeck ein bisschen dargestellt als der Babo einer Organisation, die die Kinder in die Fußgängerzone schickt, um vor Weihnachten noch einen Euro abzugreifen.
Und jetzt?
Haben die sich alle gedreht? Also Seehofer sagt jetzt, er muss, jawohl, wir müssen helfen, wir müssen Kindern und Jugendlichen helfen. Er will auf europäischer Ebene eine Koalition der Willigen schaffen und er könne da auch nicht warten, bis alle 27 EU-Mitglieder mitmachen, sondern die, die helfen wollen, sollen jetzt helfen. Also das ist wie auch in der Umweltpolitik die neue CSU, überholt die CDU links.
Alexander Moritz, um welche Kinder und Jugendlichen geht's genau?
Also ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut. Es geht in diesen konkreten Vorschlägen jetzt um Kinder und unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Also Geflüchtete, die schon in Griechenland sind, vor allen Dingen in Booten in den vergangenen Monaten und Jahren von der Türkei angekommen sind. Die griechische Regierung sagt, das sind ungefähr 1.500, die im Moment auf den griechischen Inseln festsitzen, muss man sagen. Und die Kinderhilfsorganisation sagt, UNICEF sagt, es sind ungefähr 5.000 in ganz Griechenland. Und auf der anderen Seite der Grenze, also in der Türkei noch, da gibt es nochmal ungefähr 5000 Kinder mit Familien. Um die geht es jetzt ganz konkret nicht, weil diese Grenze soll ja laut dem Willen der EU undurchlässig bleiben.
Jetzt wissen wir, dass es den Kindern, die auf der türkischen Seite sind und dort ausharren, sehr schlecht geht. Es gibt keine Matratzen, keine Zelte. Man liest, sie sind Übergriffen ausgesetzt. Gilt das für die Kinder in den griechischen, also zum Beispiel auf der Insel Lesbos, in den griechischen Unterkünften auch?
Ja, nach allem, was man liest und hört, auf jeden Fall. Die Zustände sind denkbar schlecht, insbesondere in Moria, diesem berüchtigten Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos. Das ist ja völlig überfüllt und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen leben dort eben Menschen, Frauen, Männer, aber eben auch viele Kinder. Die sind schon traumatisiert vom Krieg, von der Flucht und werden jetzt weiter traumatisiert vom Leben dort in diesem geflüchteten Lager. Und dass die Situation völlig unerträglich ist, eigentlich für alle, aber speziell auch für Kinder, das bestreitet ja auch niemand.
Jetzt hat es gestern ein EU-Innenministertreffen gegeben in Brüssel und da haben die Luxemburger und auch der Innenminister aus Finnland Zahlen genannt, wie viel unbegleitete Minderjährige sie aufnehmen wollen. John Asselborn aus Luxemburg hat im Deutschlandfunk heute früh gesagt:
Ich habe dann den Vorschlag gemacht, dass pro halbe Million Einwohner in den Ländern der Europäischen Union wir 10 dieser Kinder, dieser Jugendlichen aufnehmen könnten, und zwar direkt, sehr schnell. Damit hätten wir, glaube ich, viel Leid hätten wir gelöst.
Das sollte man also tun, Herr Asselborn, sage ich.
Gerne,
schon.
Auch das.
Köppelsbusch.
Ich liebe diesen
Namen.
Nee, diesen moseldeutschen Dialekt. Ich könnte stundenlang zuhören, egal was er redet. In dem Fall hat er, glaube ich, aber auch wichtige Aspekte beigetragen. Ja, ich glaube, wir sollten eine Grundgesetzpräambel aufnehmen, die heißt, der Satz, wo kommen wir denn dahin, wenn das alle machen, ist verboten. Also natürlich ist diese Debatte schwierig, wenn man sagt, da gibt es jetzt eine bestimmte, Kollege hat es eben angeführt, Zahl von Kindern und denen wird geholfen und dann wird ja hinterher argumentiert, ja, aber dann kommen ja noch mehr und ja, müssen wir dann nicht auch meinetwegen Ältere nehmen, die irgendein anderes schweres Schicksal mit sich rumschleppen und dann wird ein Monstrum gebaut, in der Theorie zunächst einmal, und wegen der Gefahr der vermeintlich dieses Monstrums macht man nicht mal die kleine Hilfe. Und da würde ich der Position von Herrn Asselborn zuneigen und sagen, wer jetzt helfen kann, wer den Finger hebt, der hilft. Und mit Albert Schweitzer, wenn ich nur eine Seele gerettet habe, war mein Leben nicht umsonst. Ich musste in dem Moment nicht die Verantwortung für eine globale Weltpolitik übernehmen, sondern einem Menschen helfen.
Aber da gibt es eben dieses seltsame Wort von den Ankerkindern, Alexander Moritz.
Ja, das ist im Prinzip genau das Gegenargument, was von der konservativen Seite kommt, nämlich, dass sobald wir einige aufnehmen, das war ja die Forderung auch gestern bei der Abstimmung im Bundestag, dass man aus humanitären Gründen die Kinder, die unbegleitet sind, rausholt, weil man es eigentlich nicht ertragen kann, nicht mit europäischen Werten vereinbaren kann. Die quasi realpolitische Sicht darauf ist, dass man sagt, wenn wir die holen und insbesondere diese Kinder, die Unbegleiteten holen, dann bedeutet das, dass wir wieder eine Lawine lostreten, also wieder so ein komisches Bild aus der Metaphorik von Naturkatastrophen, also dass diese Kinder dann dazu benutzt werden, die Eltern nachzuholen, weil die Kinder nach Deutschland geholt werden und dann hätten sie möglicherweise, stellt sich raus, ach, sie haben doch Angehörige, die auf der anderen Seite sind oder in griechischen Flüchtlingslagern, dann gäbe es ein Recht auf Familienzusammenführung und dann würden eben doch wieder mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen. Das ist das, mit welcher Argumentation die CDU und auch die FDP sagt, wir holen sie nicht und wenn überhaupt, dann geht das eben nur mit einer europäischen Lösung. Alle Staaten müssen was aufnehmen und da ist man im Moment aber noch nicht viel weitergekommen.
Naja, ein bisschen aber schon. Eben, wir haben Luxemburg gehört, wir haben Finnland gehört. Also es gibt ja Staaten und wie Herr Küppersbusch richtig sagt, also vielleicht kann man sich denen dann anschließen.
Auch Frankreich hat signalisiert, dass sie da bereit wären, aber das sind natürlich nicht alle EU-Staaten und es könnte sein, die Hoffnung ist, dass es so ähnlich abläuft wie bei der Verteilung und Aufnahme von aus Seenot Geretteten im Mittelmeer, wo es ja auch im letzten Jahr eine Einigung gab, nachdem Italien seine Häfen gesperrt hat, gesagt hat, wir lassen die Schiffe nicht mehr anlegen. Da hat dann auch Deutschland und Frankreich gesagt, okay, wir machen einen Verteilmechanismus.
In der unmittelbaren Not.
In der unmittelbaren Not. So eine ähnliche Lösung könnte es natürlich jetzt auch geben. Das ist etwas, was jetzt sicher in den bei den Gesprächen verhandelt wird. Heute Nachmittag treffen sich ja auch in einer halben Stunde ungefähr die EU-Außenminister zu einem informellen Treffen in Zagreb. Da geht es auch um die Situation in Syrien und natürlich auch Griechenland.
Nur um das nochmal zu kontern. Ich frage mich als Vater, würde ich mein minderjähriges Kind, mein Sohn, meine Tochter, 10, 12, 14 Jahre, über einen Nachbarzaun werfen und sagen, schimmel da mal rum, verhunger doch. Weil vielleicht kann ich dann eines Tages sagen, weil mein Kind da ist, gehört mir der Nachbarsgarten. Also ich meine, what you think about the others, you think about yourself. Also wer diese Projektion hat, dass Leute ihre Kinder praktisch übers Meer schmeißen und sagen, oh, er ist ja nur ein Kind, wie denkt er über Kinder?
Insofern denken Sie, dass die Eltern das nicht so gemacht haben, sondern dass sie die Kinder in Sicherheit bringen wollen?
Das ist eine komische Idee über Elternschaft dabei.
Friedrich Küppersbusch sagt das, Journalist und hier im Studio Alexander Moritz. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gestern ist Bodo Ramelow von der Linken zum Ministerpräsidenten gewählt worden, dann doch in Thüringen. Hier ist, was er heute früh im ARD-Morgenmagazin dazu gesagt hat.
Es wird keinen Stillstand in Thüringen geben, aber es wird eine neue Form des Miteinanders geben. Und wir haben einen Kernsatz miteinander verabredet. Die vier Parteien, CDU, SPD, Bündnis 90 Grüne und Die Linke, werden sich nicht mehr von der AfD treiben lassen, auch nicht mehr auseinandertreiben lassen.
Ja, klares Statement, glauben Sie ihm?
Also es hat schon eine gewisse Ironie, dass der Gott sei bei uns, dass der Ministerpräsident der Linkspartei hier als Gralshüter und Lord Siegelbewahrer funktionierenden Parlamentarismus und der Demokratie aufgetreten ist und jetzt wie ein wohlmeinender Sozialkundelehrer sagt, wir werden schon ein bisschen auf diese Irren bei CDU und FDP aufpassen, dass die nicht wieder rumschlenkern. Das hat in der Person Ramelow. Ich finde ihn integer, also ich kann jetzt keinen journalistisch recherchierten Gegenbeweis gegen seine Integrität vorbringen, dass er da abhebt, jetzt in seiner Öffentlichkeitsarbeit nach seiner Wahl auf, wir werden hier keinen Stillstand haben. Ich glaube, es ist die schwächste Stelle in seiner Argumentation, weil er sich die Duldung der Union erkauft hat mit dem Wahldatum April 2021.
Gut, aber er muss ja etwas sagen, um den Leuten zu sagen, auch wenn das jetzt hier über ein Jahr nur laufen wird, wir werden trotzdem nicht untätig sein. Wir werden etwas tun. Diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die im Landtag ja über nur 42 Sitze von 90 verfügt, die wird eben mit Entscheidung, also mit Unterstützung der CDU und der FDP in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel über Investitionen.
Ja, das ist diese sogenannte Projektregierung, also dass man ein paar Punkte ankreuzt, wo so viel Geld auf alle möglichen Klientels verteilt wird, dass alle glücklich sind. Das Land Thüringen arbeitet seit, ich glaube, 15 Jahren an dem Versuch einer Funktionalreform. Das ist ein Land mit knapp 2 Millionen Einwohnern und es hat 17 Landkreise und es hat 8 kreisfreie Städte. Davon haben nur 2 überhaupt 100.000 Einwohner. Den Versuch, dieses Land organisatorisch für die Zukunft einzustellen, daran ist eine große Koalition gescheitert, daran ist Rot-Grün gescheitert. Und wenn man jetzt überhaupt sagt, wir gehen noch ein Jahr zusammen, dann könnte man ja diese Mehrheit benutzen, um so eine fundamentale Reform zu machen. Das machen sie aber nicht, weil sie heillos zerstritten sind. Und dann wäre ich tatsächlich näher dabei zu sagen, komm, steht der Hundtrupp, nächste Woche Neuwahlen.
Das geht, glaube ich, rechtlich nicht, hat er auch wieder nochmal erklärt. Da gibt es Dinge, die dem entgegenstehen. Da muss erst noch was vom Innenminister beschlossen werden etc. Aber noch ein anderer Punkt, der uns hier interessiert. Es hat ja einen bedeutsamen Moment gestern gegeben. Er hat nämlich dem Herrn Höcke, dem AfD-Kandidaten, den Handschlag verwehrt, Bodo Ramelow. Wohl, nehme ich an, weil er nicht riskieren wollte, dass da ein Foto entsteht, so ähnlich wie das, als Kemmerich und Höcke sich gegenüberstanden und sich die Hand gaben.
Ja, also Herr Ramelow hat ja explizit gesagt, Höcke habe sich damit gebrüstet, eine Falle gestellt zu haben mit dieser Kemmerich-Wahl. Und er werde ihm erst die Hand geben, wenn Höcke die Demokratie verteidige und nicht Demokraten Fallen stelle. Ich glaube schon, das war eine überlegte Aktion und in den Charts von Nancy Pelosi zerreißt hinterm Rücken von Trump seine Rede oder Frau Hennig-Welso schmeißt Herrn Kemmerich die Blumen vor die Füße, war das die staatsmännische Version von ich produziere ein Bild.
Ja, und ich ehrlich gesagt fand das gar nicht schlecht, dass er das so dezidiert gemacht hat. Viele User auf Facebook auf unserer Seite sind da auch, haben sich darüber ausgetauscht, sind aber vor allem wohl erleichtert und froh, dass das Schauspiel in Thüringen zumindest jetzt erstmal eine gute Übergangslösung gefunden hat.
Ja, das wollen wir hoffen. Ich glaube, der Höcke hat ja 2018 so ein Gesprächsbuch veröffentlicht. Und da steht drin, er will Remigration mit wohltemperierter Grausamkeit. Und man werde bei diesem Remigrationsprojekt nicht immer die Menschenrechte achten können, die man selber hochhalte. Also hätte es da jetzt wirklich noch diese Eskalation gebraucht, um dem Mann nicht die Hand zu geben.
So sehen Sie das?
Mhm.
Als Eskalation. Ich würde eher sagen, dass Ramelow da wirklich in einer Situation ist, in der er sozusagen am Brennpunkt dieses Landes im Moment stand und eine ganz gute Entscheidung getroffen hat.
Nee, ich finde die Geste okay. Ich finde sie jetzt auch nicht so übertrieben. Also er hätte ihm auch eine scheuern können oder was, um in die Zeitung zu kommen, hat er nicht gemacht. Also er ist ja insgesamt mit einem erschütternd staatsmännischen Gestus durch diese ganze Sache durchgerudert. Nur ich glaube, dass die Frage auch an CDU und FDP und alle ist, wollen wir uns eigentlich wirklich noch mit einem Bild zufrieden geben? Das heißt, naja, die AfD, da sind ja auch ein paar nette Kumpel drin und sie hat halt einen Flügel. Was ist Flügel, was ist Rumpf?
Mhm. Also das genauer zu sehen, dass der Flügel viel mehr Macht hat, als wir es zugestehen wollen.
Ja, ich denke, mache ich jetzt ein riesiges Fass auf, aber wenn man die historischen Vergleiche, die anlässlich der Kemmerich-Wahl gezogen wurden, da poppten ja sofort die Bilder Hitler-Hindenburg auf, wenn man die ziehen will, dann ist es auch eine Frage an die CDU, ihre eigene Geschichte nochmal aufzuklären. Also wo wart ihr im Januar 33? Welche Arme waren oben? Und da sagt die CDU bisher mit Geißel, der Pazifismus der 30er Jahre war schuld, also sie zeigte auf alle anderen. Aber tatsächlich gab es zum Beispiel die Partei Konrad Adenauers, damals das Zentrum, die dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt hat. Das bürgerliche Lager hat Hitler nicht, es war keine Machtergreifung, es war eine Machtauslieferung. Und diese Nichtaufklärung über die eigene Geschichte, dieses wir decken da ein Mäntelchen drüber und sagen, es war die dunkle Zeit, Hitler fiel vom Himmel, das fällt der CDU jetzt in so einer Debatte auf die Füße und da ist sie gefordert.
Dieses Coronavirus beschäftigt uns wirklich. Vorhin kam die Eilmeldung, erster Corona-Toter in der Schweiz. Wir wissen, in Deutschland gibt es 349 bestätigte Infektionen. Robert-Koch-Institut hat das bekannt gegeben. Im Tagesspiegel war ein Brief übersetzt von einem Lehrer aus Mailand, der an seine Schüler geschrieben hat, wo die Schule schon geschlossen war. Jetzt sind in Italien ja alle Schulen geschlossen. Da war es erst noch nur in Mailand und in ein paar anderen Regionen im Norden von Italien. Und es ist interessant. Er erinnert an die Pest in Mailand 1630 und zitiert aus einem Roman von Alessandro Manzoni. Dieser Roman ist im 19. Jahrhundert geschrieben, aber da geht es um die Pest und da sagt Manzoni, das größte Risiko sei die Vergiftung des gesellschaftlichen Lebens. Ich zitiere jetzt, die Vergiftung der menschlichen Beziehungen, die Barbarisierung des zivilen Umgangs, denn der Feind ist unsichtbar. Und, Zitat weiter, ein urzeitlicher Instinkt bei einem unsichtbaren Feind ist, ihn überall zu vermuten. Man ist geneigt, alle Mitmenschen als Bedrohung und potenzielle Angreifer zu sehen. Herr Küppersbusch, geht's Ihnen so?
Mir ging auch ein Licht auf bei der Lektüre dieses Textes, dass tatsächlich zu Pestzeiten dann auch der Fremde grundsätzlich schuld war und dass man sich von dem im Vergleich zu heute natürlich wenigen, das die damalige medizinische Wissenschaft liefern konnte, schnell befreit hat und wahrscheinlich Krötendreck und Stroh angewandt hat und jeder Verschwörungstheorie, wie man heute sagen würde, hinterherlief. Und das Schlaue an dem und auch liebevolle an dem Brief dieses Schuldirektors ist natürlich, seht ihr, so wurde vor 500 Jahren geirrt und nun geht doch bitte spazieren, lest ein gutes Buch und nutzt die Zeit für euer Leben und geht nicht in diese Falle, denn schaut, sie ist schon 500 Jahre alt.
Ja, diese Falle, also sich zu isolieren und zu denken, ich muss mich jetzt zurückziehen, denn jeder potenzielle oder jeder Mitmensch ist eine potenzielle Gefahr für mich. Am Ende des Tages könnte da ja ein tolerantes und ein Klima entstehen, in dem wir wachsen, in dem wir mehr aufeinander zugehen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass dieser Impuls vielleicht immer noch in uns lebt.
Also es ist ja nun kein globaler Wettbewerb, wer stirbt am schlechtesten. Aber nach den Berichten, wie China als autoritärer Staat mit den betroffenen Menschen umgegangen ist, bin ich dann wieder glücklich um jeden, der sich noch die Hand gibt hier und der das auch darf und der von unserem Gemeinwesen informiert wird, transparent informiert wird, aber letztlich seine persönlichen Freiheiten behält.
Also die Hand geben, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben es auch Ellbogen nicht getan. Ja. Genau. Insofern so ein paar Vorsichtsmaßnahmen darf man wahrscheinlich schon ergreifen, ohne als zu ängstlich zu gelten. Jetzt gucke ich noch mal in die Runde. Möchten Sie uns was erzählen aus Ihren Erfahrungen der letzten Tage?
Sie können uns auch was husten.
Nicht so gerne.
Ist irgendjemand von Ihnen hat tatsächlich gedacht, das mache ich jetzt wegen Corona? Irgendeine Vorkehrung oder Verhaltensänderung.
Wie sieht es aus mit den Toilettenpapierchargen im Schrank? Also die Regale sind leer, irgendwo müssen die verschiedenen Pakete ja gelandet sein. Nein? Normal. Wenn Sie was sagen wollen, nehmen Sie sich gerne das Mikrofon.
Genau. Darf ich das anfassen?
Ja, genau. Holen Sie es runter.
Es ist desinfiziert, Sie können es
anfassen. Ja, oder dann kann ich ja richtig drüber streichen. Nein, ich denke, der Coronavirus, also Angst habe ich auch davor, gebe ich ehrlich zu, weil ich ja auch zur Gefahrengruppe gehöre. Aber
definitiv kein älterer weißer Mann.
Gott sei es getrommelt. Da bin ich auch sehr dankbar für.
Also ich bin vorhin dran.
Ja, es tut mir leid, sorry. Man muss mit Ihnen ja umgehen, hilft ja nichts.
Danke. Klingt jetzt schon ein bisschen nach einem Therapie.
Gut, wir sind gut gelaunt, aber ich meine, abgesehen davon ist es doch schon so, dass jemand, der nicht gut gelaunt ist und der ein bisschen Angst hat, durchaus verstanden werden kann.
Ich finde das auch total in Ordnung und ich glaube auch, dass ich mich insgesamt etwas anders bewege. Ich achte mehr auf Husterei und sowas neben mir. Was ich früher unangenehm fand, wenn mich jemand angehustet hat, heute gehe ich einen Schritt zur Seite und sage, hör auf. Mhm. Aber ansonsten denke ich, was soll ich denn tun? Ich habe Familie und einkaufen muss ich auch. Also auch Toilettenpapier, aber im normalen Rahmen. Und also geht's weiter.
Mhm. Und wir bauen auf unsere Abwehrkräfte?
Das hoffe ich sehr. Also klar, selbstverständlich. Ich möchte auch gesund bleiben, logisch. Genau. Mhm. Und bemühe mich, ja, mit meinem Leben einfach weiterzumachen. Mehr geht nicht, denke ich, oder?
Ich denke, wir erleben das alle zusammen zum ersten Mal. Ne?
Ja,
also von welchem Konto soll ich jetzt Erfahrungen holen, die ich...
Weil die Pest lange her ist und wir keine Erinnerung mehr an diese ganzen
Zeiten
haben.
Und schön ist es nicht. Also ich denke schon, es ist unangenehm. Ich finde es nicht toll, dass sowas hier rumschwirrt, wo auch immer. Aber
was soll man machen?
Was soll man machen?
Ruhig Blut, das ist auch das Motto des Lehrers in Mailand, der diesen Brief geschrieben hat im Tagesspiegel, was er seinen Schülern zuruft. Vielen Dank für diese Einmischung und danke an Friedrich Küppersbusch. In Brüssel, und da wollen wir jetzt hingucken, beziehungsweise auf die gesamte EU, geht es um Klimaschutz. Da sind zwei Frauen sehr vorne dran. Das ist die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Greta Thunberg. Greta hat sich gestern geäußert zum Klimagesetz, das die EU auf die Schiene setzen will, den Green Deal. Ursula von der Leyen war sehr stolz, hat gesagt, das kann wirklich was werden. Bis 2050 wollen wir Klimaneutralität haben, also nicht mehr CO2 dann produzieren, als woanders gebunden werden kann. Greta hat gemeint, das ist so, wie das jetzt geplant ist, eine Kapitulation. Wir hören sie.
This climate law is surrender. Because nature doesn't bargain and you cannot make deals with physics.
Dieses Klimagesetz also ist eine Kapitulation, sagt sie, denn die Natur lässt sich nicht über den Tisch ziehen und mit Physik macht man keinen Deal. Hat sie das beeindruckt, Herr Küppersbusch?
Die Natur verhandelt nicht, die physikalischen Gesetze gelten. Heißt das, ich verhandle nicht? Also ich glaube, wir prallen immer wieder zwei Welten aufeinander. Die Welt derer, die Recht haben und die Welt derer, die Interessen haben. Und demokratische Politik ist der Ausgleich zwischen Interessen. Das ist ganz schwer zu integrieren, wenn sich einer hinsetzt, von welcher Seite des politischen Spektrums auch immer, und sagt, ihr könnt ja gerne verhandeln, aber ich habe Recht. Also dieses Apodiktische, das einen manchmal auch an religiöse Eiferer erinnern kann oder einfach auch an autoritäre Regimes, ist eine vorpolitische Form. Die ist wichtig. Also wir haben ja in Deutschland erlebt, dass irgendwann Leute aussagten, wir brauchen gar nicht zu verhandeln, alle Atomkraftwerke müssen weg. Und die konnten das dann auch moralisch, ethisch und auch naturwissenschaftlich gut begründen. Trotzdem haben wir gelernt, das hat dann nochmal 30 Jahre Verhandlung gedauert. So, und nun mag es als mediale Ikone gut sein, dass es Frau Thunberg gibt, die immer sagt, das reicht alles noch nicht, wir müssen noch mehr tun. Die Wahrheit aber ist, also entweder wollen wir ein diktatorisches Umweltregime, dann kann man das so machen, oder wir werden verhandeln. Und dann muss man sagen, okay, was steckt denn noch drin? Die EU hat ein Klimaziel für 2050. Hm. Mögen wir es alle noch erleben, bevor wir geröstet werden?
Naja, wohl kaum. Das sind eben 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Darauf hebt sie ja auch ab. In 30 Jahren kann so viel passieren. Wir brauchen aber Maßnahmen, die sofort greifen.
Genau, und ich glaube, die Grundsatzfrage, an der sich die EU vorbei, also das wäre jetzt eher meine Kritik, ist, dass sie immer noch eine Wachstumsphilosophie anhängt. Ein Green Deal zitiert ja da auch dann wieder den New Deal der Amerikaner, dass man mit Windkraft, mit Solarthermie, mit neuer Umwelttechnik einen großen Umbau braucht, aber damit letztlich auch weiter Wachstum erzeugen will. Und eine Kernfrage, gerade in der Klimadebatte, ist das Klimaproblem nicht eine Folge von Wachstum? Also
das
haben Sie es richtig angefasst?
Sie sagen, die EU müsste im Grunde deutlich sagen, wir müssen uns von der Wachstumswirtschaft verabschieden.
Ich fände das eine präzisere Debatte, als einfach immer nur damit verschränkten Armen zu stehen und zu sagen, ich habe aber recht. Ne? Aber also dann wirklich einzusteigen. Auch
kritisieren Sie da jetzt Greta oder die EU?
Ja, ich kritisiere sie nicht. Ich verstehe, weil das, dass sie mit einer rigorosen und absoluten Forderung da reingeht. Es ist aber nicht realistisch, dass morgen so eine Art klimapolitischer Lottogewinn erfolgt und alle Industrieunternehmen ihre Produktion einstellen.
Gut, aber man könnte Klimaziele bis 2030 zum Beispiel formulieren. Und das hat die EU ja auch schon eingesehen, das will sie auch tun, hat Franz Timmermans dann gestern auch gesagt. Aber warum wird nicht der Green Deal entweder dann so formuliert, dass man sagt, okay, wir müssen uns von der Wachstumsideologie verabschieden. Oder eben, dass man sagt, wir bleiben zwar dabei, aber bis 2030 sehen wir tatsächlich schon diese und jene Schritte, die unbedingt nötig sind.
Also das vereinbarte Ziel bis 2030 war, 40% unter die Emissionen von 1990 zu kommen. Das wird von den Deutschen immer gerne unterschrieben, weil wir es geschenkt bekommen durch die Stilllegung der Industrie der DDR. Also daher kommt immer wieder dieser Fixpunkt 1990. Und die Wünsche, die Frau von der Leyen hat, ist, sie will prüfen lassen, ob es nicht auch 50% oder 55% sein können. Und wenn so ein Aufeinanderprallen unterschiedlicher Universitäten, wie eben gestern Thunberg und EU, zur Folge hat, dass sich noch ein paar Leute einen Ruck geben und sagen, komm, wir schaffen 55, alles gut, super, Glückwunsch, Gratulation.
Gut, wobei wir natürlich auch sagen müssen, alles, über was wir jetzt reden, ist erst nur noch geplant. Also ja. Es ist ja noch nicht durchgesetzt und es gibt durchaus Gegner dieses Klimagesetzes, wie es jetzt geplant ist, bis 2050 Klimaneutralität, zum Beispiel die osteuropäischen Staaten, die sagen, da können wir nicht mitmachen. Insofern vielleicht kommt gar kein Klimagesetz.
Ja, da wäre ich dann völlig überraschend, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern bei Frau Thunberg, und würde sagen, da wird die Natur sich aber sehr für interessieren.
Wir haben eben über Greta in Brüssel gesprochen, über die EU und Ursula von der Leyen und das Klimagesetz. Und was Wichtiges habe ich vergessen, es gibt nämlich Regierungsgutachten, die prophezeien, die Klimaziele der Bundesregierung werden verfehlt werden. In der Welt ist es zu lesen, im Spiegel ist es zu lesen. Sie, Herr Küppersbusch, haben es auch gelesen. Was haben Sie gedacht?
Ja, das, was ich eben schon angespielt habe, dass der fromme deutsche Automatismus, wir wickeln einfach die DDR ab und dann haben wir 25 Jahre Vorsprung vor den anderen Europäern, die gerade zufällig keine Volkswirtschaft zum Stilllegen haben. Das Ding ist endgültig vorbei für Deutschland. Also wir werden dieses Image, das wir auch hatten, Klimavorreiter zu sein, die Umweltkanzlerin Merkel.
Das ist lange her.
Es kam man leider ein bisschen aus dieser Wurzel sogar, ne, dass wir eigentlich gar nichts gemacht haben, sondern dass es ein Kollateralnutzen der Treuhandpolitik war.
Also bleibt immer noch die Frage, was können wir, jeder Einzelne, fürs Klima tun? Was machen Sie, wenn Sie jetzt ausgehen aus dem Studio?
Nehmen wir wieder ernsthaft vor, mit dem Zug nach Hause zu fahren.
Aber? Wird das nicht gelingen?
Werden wir sehen.
Okay. Und ich gucke noch mal in die Runde. Die Studentin an der Humboldt-Universität, haben Sie heute noch was Klimafreundliches vor? Nein? Fahrradfahren. Wie bitte? Vegan leben. Ja, das sind alles Dinge, die man tun kann. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke. Guten Tag noch.
Und danke an Friedrich.
Ich weiß jetzt definitiv, dass ich der älteste Hörer von Deutschlandradio Kultur bin. Das ist auch hart, wenn in die Gesichter kommt.
Mit einem schönen Sweatshirt. Vorne steht West und hinten nochmal die drei Buchstaben, die vier.
Auf Englisch North, East, South, West.
Also ein Mensch, der in alle Richtungen denkt, oder wie?
Wer in jede Richtung offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber...